Die ehemalige
Außenministerin
wieder in die Schlagzeilen geraten.
Politischen Schaden für Österreich.
Wehrte sich gegen die Meinung des Außen. Das Land aufgrund der vielen Anfeindungen verlassen müssen.
Diffamiert, bedroht, ausgegrenzt und vertrieben. Doch sie lässt sich den Mund nicht verbieten und wird Rede und Antwort stehen bei Unipolar Multipolar, dem Podcast für Geopolitik.
Es ist Sonntagmorgen, der 10. September, und ich begrüße alle Zuhörer recht herzlich zu einer weiteren Folge von Unipolar Multipolar, der Podcast für Geopolitik. Ich freue mich, heute einen weiteren spannenden Gast in unserer Sendung begrüßen zu dürfen, und zwar den Osteuropa-Historiker und Politologen Alexander Rahr. Schönen guten Morgen, Herr Rahr.
Ich grüße Sie.
Und aus der Zarenstadt St. Petersburg mir zugeschaltet die Außenministerin AD von Österreich, Dr. Karin Kneißl. Schönen guten Morgen, Frau Kneißl.
Guten Morgen, lieber Flavio von Wittleben. Guten Morgen, lieber Professor Rahr.
Ja, ich freue mich schon auf eine sehr spannende Folge hier heute mit Ihnen. Und wir steigen direkt ein in die Thematik. Und zwar hat die Ukraine einen neuen Verteidigungsminister. Das Amt bekleidet jetzt der 41-jährige Rustem Umerov. Am Mittwoch stimmte nahezu die Gesamtheit der ukrainischen Parlamentarier für seine Kandidatur. Umerov wurde 2019 von der Fraktion Golos, was zu Deutsch so viel heißt wie Stimme, in das Parlament gewählt. Im September 2022 ernannte ihn das Parlament zum Leiter des Staatseigentumsfonds. Das ist ein Exekutivorgan, das für die Privatisierung von Staatseigentum zuständig ist. Ein Hauptziel des Fonds besteht darin, die Anziehung ausländischer Investitionen in die Ukraine, das betonte er damals. Nach Kriegsbeginn im Februar 2022 schloss sich Umerov der ukrainischen Delegation bei den Friedensverhandlungen zwischen der Ukraine und Russland an. Damals betonte er, ich zitiere ihn einmal, wir werden in der Frage der Gebiete keine Kompromisse eingehen. Wir möchten, dass unsere Partner verstehen, dass die international anerkannten Grenzen der Ukraine für uns eine rote Linie sind. Dennoch sind wir bereit, alle möglichen Lösungen anzuhören, die unsere Gebiete, unsere Unabhängigkeit und Würde nicht gefährden. Frau Kneißl, wie schätzen Sie denn den neuen Verteidigungsminister der Ukraine ein?
Ehrlich gesagt, ich weiß wirklich viel zu wenig über ihn und den Kommentar, den ich dazu an sich wirklich nur ganz kurz abgeben möchte, ist der folgende. Es ist meines Erachtens nicht eine sehr kluge Entscheidung jetzt von Präsident Zelensky unter dem Titel Korruptionsbekämpfung, weil korrupt ist bis in die Präsidentschaftskanzlei in der Ukraine sehr vieles, hier diesen Kabinettswechsel vorzunehmen, weil bis sich ein neuer Minister in sein Amt eingearbeitet hat, bis er ein Kabinett zusammengestellt hat und sozusagen die auch Kontakte zu, ob jetzt interministeriell in der Ukraine oder hin zu den NATO-Partnern, die die Ukraine hier ja wesentlich benutzen, bis das alles erledigt ist, ist diese Offensive und der nächste Offensivversuch wahrscheinlich schon zu Ende. Also mir erscheint dieser fliegende Wechsel in Anbetracht der militärischen Problematik für die Ukraine an sich kein sehr kluger Schachzug aus ukrainischer Sicht. Das ist alles, was ich dazu sagen kann.
Mhm. Herr Rahr, wie haben Sie denn den Prozess jetzt verfolgt? Was halten Sie vom neuen Verteidigungsminister der Ukraine?
Es ist in den letzten Monaten, vor allen Dingen seitens des Westens, hier viel Angriffspotenzial in der Ukraine aufgebaut worden. Das heißt, Sie lesen ja selbst die westlichen Medien, Sie hören westliche Politiker das Leben und Sie hören doch, dass man praktisch seit Anfang diesen Jahres ständig davon spricht, dass die Ukraine die Territorien wieder zurückgewinnt. Die europäische Bevölkerung wird daraufhin vorbereitet und dieser Prozess wird als völlig alternativlos gesehen. Jetzt zeigt sich, dass man an der Pattsituation, die auf der Front zwischen Russland und der Ukraine seit über einem Jahr existiert, nichts machen kann, nichts rütteln kann. Sie bleibt, sie verfestigt sich, sie zementiert sich. Die Ukraine kommt nicht voran, anders als manche Meldungen das behaupten. Es sind keine nennenswerten sagen wir, Durchbrüche Richtung Süden oder Richtung Osten zu verzeichnen. Und ich denke, dass die ukrainische Führung natürlich unter Druck gerät, vor allen Dingen Zelensky seitens der westlichen Mächte, die ihn mit so vielen Waffen beliefern. Außerdem gefällt es und kann es westlichen Staaten, Staatsführern überhaupt nicht gefallen, dass ihre besten Waffen im Krieg jetzt mit Russland vernichtet werden, fast massenweise, wie es heißt. Und gleichzeitig sieht man, dass in der Ukraine die Korruption weiterhin existiert. Teile der Oligarchenherrschaft, Stichpunkt Kolomoyskyj, finden weiterhin Bestand. Und deshalb wird Zelensky, denke ich, jetzt von außen, vor allen Dingen von den USA, Großbritannien, vielleicht von Brüssel aufgefordert, gegen die Korruption massiv vorzugehen. Kolomoyskyj, sein Sponsor, ist verhaftet, wird wahrscheinlich an die USA ausgeliefert. Und mit dem neuen Verteidigungsminister wird jetzt eine Figur installiert, von der man sagt, dass sie nicht so korrupt ist oder nicht korrupt ist wie der ehemalige Verteidigungsminister. Da gibt es ja also eine richtige Säuberung in der ukrainischen Armee. Und was das Letzte, was ich noch beobachtet habe, der neue Verteidigungsminister ist ja ein Krim-Tatar. Ich glaube, dass Zelensky damit natürlich auch ein Symbol oder ein Zeichen setzen will, dass mit Hilfe der Krim-Tataren hier die Krim zurückerobert werden soll.
Ja, und schauen wir auch auf den Besuch von US-Außenminister Antony Blinken. Er war nämlich am Mittwoch zu Gesprächen in der ukrainischen Hauptstadt in Kiew. Ukrainische Medien hatten bereits am Vortag über den Besuch berichtet. Blinken traf sich dort mit dem ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky und dem ukrainischen Außenminister Dmytro Kuleba, um über den Fortgang der ukrainischen Gegenoffensive zu beraten. Dabei betonte Blinken die Bedeutung einer erfolgreichen Offensive gegen Russland und einer langfristigen Stärkung der Abschreckungsfähigkeit der Ukraine. Und er verkündete ein neues Hilfspaket im Umfang von 175 Millionen Dollar, was rund 160 Millionen Euro entspricht. Außerdem wurde die umstrittene Lieferung von Uranmunition als Teil eines neuen Militärhilfepakets für Kiew offiziell verkündet. Die USA ließen unterdessen verlautbaren, dass sie zuversichtlich seien, dass das ukrainische Militär die von den Vereinigten Staaten gelieferte Munition mit abgereicherten Uran verantwortungsvoll einsetzen würde. Die umstrittenen Geschosse werden standardmäßig in amerikanischen Panzern verwendet, so eine Sprecherin des Pentagons. Frau Kneißl, teilen Sie die Zuversicht Washingtons?
Wie Professor Rath zuvor ausgeführt hat, es ist ein fatales Patt auf dem Schlachtfeld da. Und ich glaube, es hat sich mittlerweile herumgesprochen, dass die Steuerzahler, ob jene der USA, der Bundesrepublik Deutschland oder anderer EU-Staaten hier wirklich in ein schwarzes Loch hineinarbeiten. Also es wird abzuwarten sein, in welchem Umfang innenpolitisch darauf dann reagiert wird. Und in den USA fällt eben zu diesem Thema da immer wieder die Debatte Präsidentenwahl nächstes Jahr. Meines Erachtens ist das zu weit nach vorne geblickt. Es kann zuvor schon zu einem größeren innenpolitischen Widerstand kommen. Dieses jüngste Paket jetzt von 175 Millionen Dollar ist nicht so umfangreich wie die Milliarden, die zweistelligen Milliardenbeträge, die wir zuvor sahen. Die Europäische Kommission wird nicht müde, hier weitere Milliarden in Aussicht zu stellen. Es wurden Friedensfazilitätsfonds der Europäischen Union in Kriegsbeschaffungsfonds umgewidmet, ohne dass dazu auch jemals nationale oder europäisches Parlament befragt wurde. Also die Legislative der Steuerzahler wird außen vor gelassen. Und meines Erachtens sind das an sich, es ist Symbolpolitik. Es ist nicht Politik im engeren Sinne, wie ich sie definieren würde, nämlich gestaltend. Und egal, ob man das jetzt im militärischen Sinne verstehen will oder vielleicht auch diplomatisch, dass man weg von dieser Alternativlosigkeit geht. Russland muss am Schlachtfeld besiegt werden, weil das ist ja der Slogan. Nach Margaret Thatcher, Tina, there is no alternative, also völlig alternativloses Denken, wenn man das noch als Denken bezeichnen will, völlig alternativlose politische Ankündigung. und meinen Augen eine verfahrene Situation. Ja, es wird darüber berichtet, aber ich darf dann anmerken, ja, und so what, ja. Also das ist ja mittlerweile fast ein Ritual. Blinken war vor einem Jahr das letzte Mal. Gut, jetzt ist er wieder da. Wir haben andere europäische Politiker, die sind eine Zeit lang fast im Monatsrhythmus nach Kiew gekommen. Vielleicht laufen sich diese Art von Reisen und diese Art von Symbolpolitik, wenn Schecks übergeben werden, vielleicht laufen sie sich aus. Also ich würde dieser Reise von Blinken wirklich kein großes Augenmerk schenken.
Mm-mm. Herr Rahr, wie haben Sie denn die Reise von Blinken nach Kiew verfolgt und wie sehen Sie auch die Tatsache, dass die USA jetzt Uranmunition an die Ukraine liefert?
Das würde mich wirklich mal interessieren, vielleicht mal in einem Privatgespräch beim Kaffeetrinken mal Frau Gleißer zu fragen, wie sie denn ihren amerikanischen Amtskollegen damals als Außenministerin erlebt hat. Welche Strategie, das war ja noch vor dem Krieg natürlich, aber welche Strategie verfolgt die USA Richtung Russland wirklich? Weil davon hängt vieles ab. Ich sehe den Besuch von Blinken eher als symbolisch an. Frau Kreisel hat da völlig recht. Das sind Durchhalteparolen, die dort an die Adresse der ukrainischen Führung und vielleicht auch die ukrainische Bevölkerung da abgegeben werden. Gleichzeitig wird sogar jetzt in den Russland-kritischsten Medien nicht mal verheimlicht, dass die Ukraine furchtbare menschliche Verluste erlitten hat. Ich glaube nicht, dass diese 500.000 Tote Ukrainer Soldaten, die Zahl, die jetzt in den letzten Stunden dort irgendwo aufgetaucht ist, stimmt. Das ist viel zu viel. Wenn diese Zahl stimmt, müsste die Ukraine kapitulieren. Das ist ein Blutzoll, den das Land zahlt, was nicht mehr nachvollziehbar ist. Dann muss man wirklich Frieden gegen Territorien eintauschen. Aber wie gesagt, ich halte die Zahl für zu hoch. Sie liegt viel drunter, aber sie ist trotzdem hoch. Und ich glaube, dass Blinken hier natürlich nicht nur mit Durchhalteparole kommt, sondern auch, wie vorher in der Diskussion hier auch gesagt worden ist, er großen Druck auf die Ukraine ausübt, sich zu beeilen. Frau Kleissel sagte, die amerikanischen Wahlen sind erst in einem Jahr, im November 24. Das ist richtig, aber der Wahlkampf beginnt Anfang nächsten Jahres. Und bis dahin sind es nur noch ein paar Monate. Und jetzt stellen wir uns vor, Donald Trump wird die Führung in dem Wettkampf der republikanischen Kandidaten übernehmen und eben Wahlkampf auch mit Außenpolitik machen, und zwar mit Russland und Ukraine. Ich kann mir durchaus vorstellen, bei Trump ist man da wirklich muss man auf alles gefeit sein, dass er als Kandidat, als Ex-Präsident nach Russland fährt. Vielleicht auch in die Ukraine und versucht dort Frieden zu stiften. Und das wird dann sehr, sehr medial verarbeitet werden. Vielleicht wird er ja auch mit einem gewissen Erfolg haben. Also ich schätze, dass er das machen möchte. Und dann sieht die Sache für die amerikanische Administration. Innerhalb der amerikanischen Bevölkerung ist immer lauter die Rufe nach Waffenstillstand werden, nach dem Aufhören einer Aufrüstung der Ukraine, nach einem Friedensschluss. Und anders als die Europäer, die scheinbar genau diese Attitüde haben, wie Frau Kreisel sie beschrieben hat. Russland muss verlieren, weil es kann nicht sein, was nicht darf. Russland darf nicht gewinnen, blindlings praktisch in einen möglichen noch schwierigen Konflikt mit Russland stolpern. Sind die Amerikaner nach meinen Erkenntnissen, fahren sie doppelgleisig. Es gibt eben das, was wir eben besprochen haben, diese Art von Politik mit Waffenlieferung. Gleichzeitig reden eben die Amerikaner, sowohl mit Patruschew als auch mit Naryschkin, also mit den Silowiki in Russland auf allen Kanälen, um zu sondieren, wie dieser Konflikt jedenfalls irgendwie eingegrenzt werden kann, damit es nicht zum Atomkrieg zwischen USA und Russland kommt.
Ja, und lassen Sie uns auch auf ein sehr spannendes Treffen zu Beginn dieser Woche schauen, denn dort kam der russische Präsident Wladimir Putin und sein türkischer Amtskollege Recep Tayyip Erdogan zusammen. Sie haben sich im russischen Sotschi zu einem mehrstündigen Gespräch getroffen. Auf einer Pressekonferenz im Anschluss an das Treffen äußerten beide Staatsoberhäupter ihre Auffassungen zur Entwicklung der wirtschaftlichen Kooperation beider Länder zur Lage in der Ukraine sowie zum Schicksal des sogenannten Getreidedeals. Wie Putin ausführte und betonte, hat der Rückzug Moskaus aus der Schwarzmeer-Initiative keine Auswirkungen auf dem Weltmarkt. Erdogan seinerseits sagte, er halte die Erwartungen Russlands für fair und die Bemerkung über die Notwendigkeit, Nahrungsmittel in die ärmsten Länder dieser Welt zu schicken, sei richtig. In Bezug auf den Konflikt in der Ukraine erklärte sich der türkische Präsident bereit, als Vermittler zwischen den beiden Parteien aufzutreten. Auch werde man weiterhin eine Vermittlerrolle beispielsweise bei Themen wie dem Gefangenenaustausch sowie der Lage rund um das Kraftwerk Saporischschja spielen. Konkret sagte er, ich zitiere ihn einmal, unser Wunsch ist, dass dieser Krieg, der unsere beiden Nachbarn sowie unsere Region schadet, so schnell wie möglich mit einem gerechten und dauerhaften Frieden auf der Grundlage des Völkerrechts endet. Frau Kneißl, wie bewerten Sie denn die Friedensinitiative von Erdogan und wie haben Sie dieses Treffen der beiden Staatsoberhäupter verfolgt?
Es war interessant. Es wurde sehr, sehr viel Erwartungshaltung, vor allem von türkischer Seite und auch teilweise von internationalen Kommentatoren aufgebaut. Eben vor allem mit Hinweis einer Friedensinitiative. Und Erdogan hatte auch wortwörtlich verlautbaren lassen, es wird eine große geben, es wird eine wichtige Ankündigung geben. Ich nehme an, dass im Verlauf der Delegationsgespräche die russische Seite ihren Fokus ganz woanders gelegt hat, nämlich ganz ins Bilaterale hinein und nicht jetzt auf das Dossier Ukraine. Es gibt auch eine, würde ich sagen, verhaltene, nicht Enttäuschung, aber vielleicht eine verhaltene Diagnose seitens russischer Seite, was die Ukraine anbelangt, mit Blick auf das Getreideabkommen und mit Blick auf die Rolle der Türkei, Rückführung von Kriegsgefangenen des Azov-Regiments, die an sich in der Türkei hätten bleiben sollen und dann sehr zur Überraschung der russischen Seite an die Ukraine zurückgegeben wurden. Also das ist ein Punkt unter mehreren, wo auf russischer Seite man nicht sehr erbaut ist über das türkische Verhalten der letzten Monate. Erdogan hat von Anbeginn zweifellos eine sehr vernünftige Haltung eingenommen. Ich erinnere immer wieder an sein Zitat. Er sprach bereits im März 2022 davon, es muss ein ehrenvoller Ausweg für alle beteiligten Seiten gefunden werden. Und wir erinnern uns an die unter türkischer Vermittlung stattfindenden Gespräche in Antalya im Mitte März 2022. Ich war damals auch in Antalya. Es war am Rande des Diplomatieforums des türkischen Außenministers. Und Präsident Putin hatte ja zuletzt auch öffentlich darauf hingewiesen, unter Vorlage dieses Dokuments, es gab bereits einen Entwurf für eine Feuerpause, für einen Waffenstillstand und das alles wurde torpediert, vor allem von britischer Seite, auch wahrscheinlich von US-amerikanischer. Und deswegen ging das Kriegsgeschehen eben seit Mitte März 2020 dann weiter. In der Pressekonferenz war es dann interessant zu beobachten, dass Präsident Putin ausschließlich auf die bilaterale Dimension Ankara-Moskau einging, ausschließlich. Und das Thema Ukraine und auch das Thema Getreideabkommen wirklich marginalst behandelte. Die russische Haltung zum Getreideabkommen ist bekannt. Anders als vielleicht in der Wahrnehmung herrscht, Russland hat dieses Abkommen nicht aufgekündigt, sondern hat gesagt, wenn alle Parameter vorliegen, die für dieses Abkommen ursprünglich erarbeitet wurden, dann sind wir bereit, es fortzusetzen. Es ist nicht verschwunden, es ist suspendiert. Und Präsident Putin interessiert, oder die russische Seite insgesamt, ist meine Wahrnehmung, interessiert viel mehr die Entwicklung der bilateralen Beziehungen mit der Türkei. Und Dauerthema hierbei ist die Rolle der Türkei als Erdgashub. Das wurde erstmals im Sommer 2022 beim Besuch von Erdogan damals auch in Sochi angekündigt. Also die Türkei ist dann nicht nur Transit von Pipelines, sondern ein regelrechter Hub vergleichbar mit Rotterdam beispielsweise, mit einer eigenen Erdgasbörse, wo eben auch gehandelt wird. Und die Türkei ist ja aufgrund ihrer geostrategischen Lage bereits seit Jahrzehnten ein wesentlicher Durchgangsort, eben vor allem Transit für Pipelines, wie sie BP Anfang der Nullerjahre aus dem kaspischen Raum in den Mittelmeerraum verlegen ließ, das unter österreichischer Führung lange vorangetriebene Nabucco-Projekt ist immer ein Projekt geblieben. Da gab es nie einen Erdgaseinspeisungsvertrag dazu. Aber hier hätte die Türkei auch eine wesentliche Rolle gespielt. Die Türkei ist nicht zum ersten Mal in der gesamten Erdgas-Thematik ein wesentlicher Akteur, nämlich Weibolle. Und genau da legt Putin dann in der Pressekonferenz auch den Akzent. Und ich könnte mir vorstellen, dass in diesem Thema sehr, sehr viel geht. Also das Energiethema ist eines, das angesichts der Wirtschaftslage auch wesentlich ist. Also die Wirtschaftslage in der Türkei mit einer Inflation ist, glaube ich, schon weit über 70-80%, ist einfach. Und da kommt zugute relativ niedrige, relativ leistbare Erdgasimporte aus Russland, die eigentlich via South Stream direkt nach Bulgarien in die EU hätten gehen sollen. Ja, so war das Projekt 2014 gefasst, aber die EU kündigte es damals auch mit Verweis auf Wettbewerbsregeln, die nicht eingehalten worden wären. Und seitdem ist die Türkei ein wesentlicher Energieallianzpartner Russlands. Und das ist jetzt schon bald 10 Jahre her. Und das verdichtet sich. Und das ist, glaube ich, auch die Stoßrichtung, die aus russischer Seite vorangetrieben wird. Und Türkei möchte natürlich und wird auch weiterhin eine Rolle spielen. Die türkischen Diplomaten sind gut eingearbeitet in das gesamte Dossier. Also da wird sicherlich weiter dran gearbeitet werden, ob es jetzt um Kriegsgefangenenaustausch geht, der funktioniert relativ frei. Ob es um Verkehrskorridore geht, auch da ist die Türkei zweifellos ein wesentlicher Partner. Aber so wie sich die Ukraine militärische Situation derzeit darstellt, habe ich nicht den Eindruck, dass hier wirklich Raum da ist für eine Verhandlungsmasse. Die ist im Moment nicht gegeben.
Mhm. Herr Ra, wie sehen Sie das denn? Könnte die Türkei womöglich da eine zentrale Vermittlerrolle einnehmen jetzt in der ganzen Ukraine-Frage? Oder sind Sie da auch etwas pessimistischer gestimmt, wie das Frau Kneißl gerade geäußert hat?
Nee, sie ist doch gar nicht pessimistisch gestimmt, das sehe ich so nicht. Das ist ja ein sehr profihafter Bericht oder Analyse, die Frau Kneißl jetzt gemacht hat, dem wäre fast gar nichts hinzuzufügen. Ich möchte nur den folgenden Akzent machen auf eine Sache. Ich habe ein bisschen die russischen Medien verfolgt, was die über den Besuch von Erdogan in Russland geschrieben haben. Und dann wird irgendwie sehr darauf darüber geredet, geschrieben und auch wirklich auf sich gefreut. Putin hätte den Erdogan sozusagen klein gemacht und hätte ihn an die Wand gedrückt und hätte gesagt, hier, Russland hätte die und die Interessen und die Türken sollten eben nicht so mit Europa zusammen sein, sollten auf der Seite Russlands sein, so ähnlich jedenfalls. Und ich glaube, dass die russische Diplomatie oder die russische Außenpolitik einfach erkennen muss und erkennen wird, dass die Türken ein viel wichtigerer und strategisch bedeutsamer Partner sind, als man die Türken vielleicht in Russland sieht. Und hier komme ich zu dem, was Frau Kleißl gesagt hat. Ich zähle mal auf, wo nicht die Türkei von Russland abhängig ist, sondern die Russen viel stärker Türkei. Das ist die Friedensordnung in Nagorno-Karabach, wo die Türken inzwischen eine viel bedeutende Rolle spielen als die Russen, meiner Meinung nach. Das ist für die russische Diplomatie ein Verlust, was dort in dem Konflikt zwischen Armenien und Aserbaidschan passiert. Zweitens, man darf als russischer Politiker niemals vergessen, dass die Türken weiterhin den Bosporus kontrollieren. Trotz all dieser Abkommen von Montreux und so weiter, die weiter noch existieren oder halb existieren, wenn es zum Krieg kommen sollte, haben dort die Türken die Tür sind die Türöffner und die Türschließer für Russland praktisch ins Mittelmeer. Das ist entscheidend, übrigens auch für die russische Wirtschaft. Dann sind die Russen natürlich abhängig vom offenen Tourismus ihrer Landsleute in die Türkei. Woanders können seit Asien wenig fahren, ja, angesichts der Sanktionen. Dann ganz wichtig, die Türken beteiligen sich an den Sanktionen gegen Russland. Und das fällt, denke ich, den Türken sehr schwer. Sie kommen unter höllischen Druck seitens der EU, dies zu tun, aber Erdogan hält das aus und hier spielt er eindeutig auf der Seite Russlands und nicht der Europäischen Union. Sehr gut, natürlich auch jetzt nochmal unterstrichen, der Erdgashub, der existiert. Natürlich wird, wenn die Ukraine aufhört, russisches Gas über ihr Territorium in die Europäische Union weiterzuleiten. Die Polen haben das schon gestoppt. Die Nord Stream ist stillgelegt oder kaputt geschossen. Bleibt für die russischen Energielieferung nach Europa eigentlich nur die Türkei übrig. Und diese goldene Brücke muss man nicht nur halten, die müssen wir noch stärken, weil es gibt genug Länder, übrigens auch Österreich, die russisches Gas auch in den Jahren 24, 25, 26 kaufen müssen, weil sie ansonsten große Probleme bekommen. Und weil es für diese Länder auch in Osteuropa keine Alternativen gibt. Ich betone, wenn die Ukraine die Pipeline zumachen. Und dann, ja, die Türken beteiligen sich jetzt auch am Bau der Seitenstraße von China über Zentralasien, Kaukasus, eben über die Türkei nach Europa, in Umgehung Russlands. Da muss Russland viel machen, damit es weiterhin auch Teil dieser Seitenstrategie bleibt und an dem Handel mit China vor allen Dingen viel weiterhin Geld verdient. Also kurzum, hier gibt's die Türkei sind ein wichtiger strategischer Partner für Russland. Ich betone, ein Partner, kein Gegner. Und deshalb sollte aus meiner Sicht hier doch möglich sein, irgendwann mal auch zu einem Deal zu kommen. Beim Weizendeal werden die Türken nicht auf der Seite der Europäischen Union spielen. Und ich finde auch, dass die Sanktionen gegen russische Banken doch demnächst Landwirtschaftsbanken aufgehoben werden müssen, damit Russland ja tatsächlich diese Weizen und dieses Getreide in die entsprechenden anderen Länder des Global South verkaufen kann und liefern kann und die Schiffe weiterhin versichert sind. Es geht jetzt nicht nur um den Krieg in der Ukraine, sondern um tatsächlich um einen möglichen Hunger in großen Teilen der Welt, der hier beseitigt werden sollte, dank dieser Lieferung, natürlich auch der ukrainischen Lieferung aus Odessa über das Schwarze Meer und den Bosporus in die anderen Gegenden der Welt. Aber die Ukraine ist Mitglied der oder fast Mitglied der Shanghai-Organisation für Zusammenarbeit. Auf jeden Fall will sie der beitreten. In der G20 sitzen die Türken. Bei der BRICS sind die praktisch auch zwar noch Zaungast, aber sehr interessiert. Das heißt, sie werden mehr und mehr auch Mitsprache bekommen und halt in diesem Kreis der führenden Mächte wie Indien und China, die alle Anstrengungen heute unternehmen, auch einerseits Russland aus der westlichen Situation rauszuhelfen, aus der westlichen Isolation rauszuhelfen, andererseits sie doch alle zusammen eine Intention haben, auch einen Plan finden, um den Krieg in der Ukraine zu beenden. Nicht den Zelensky-Plan, der ja für die russische Seite absolut radikal ist und angenommen wird, aber eine Art anderen Plan, der, denke ich, in den nächsten Monaten schon entwickelt werden wird, auf den Russland dann auch ein bisschen anders reagieren muss, jedenfalls zuvorkommender, interessierter, als dass es bisher gegenüber China, Indien und der Türkei in solchen diplomatischen Verhandlungen oder diplomatischen Gesprächen jedenfalls aufgetreten ist.
Ja, und lassen Sie uns auch mit einem weiteren Thema befassen, denn vor dem Hintergrund der großen Verluste an Personal und Technik nähert sich die ukrainische Regierung zunehmend der Idee an, auch Frauen an die Front zu schicken. Am 6. September behauptete ein Abgeordneter des ukrainischen Parlaments, dass ab dem 1. Oktober die Wehrdiensterfassung für Frauen mit frontrelevanten Berufen verpflichtend und für alle anderen freiwillig werde. Bei ersteren handelt es sich dann um Ärztinnen, Krankenschwestern, Pharmazeutinnen, Tierärztinnen und so weiter. Neben dem Erlass entsprechender Gesetze wurde auch die öffentliche Meinung aktiv beeinflusst. Anlässlich einer Entsendung von Frauen an die Front begann die ukrainische Regierung im Vorfeld PR-Kampagnen im Internet vorzubereiten. Ende August drehte dabei die britische BBC einen Beitrag über eine Frau namens Oksana, die an der Front ging und dort ukrainische Drohnen bedient. Als eine rote Linie zieht sich durch den Beitrag die Behauptung, dass Frauen im ukrainischen Militär eine alltägliche und verbreitete Erscheinung seien. Parallel dazu begannen auch noch motivierende Mobilisierungsvideos zu erscheinen, die die Ukrainerin zum Frontdienst aufriefen. Frau Kneißl, ich frage Sie mal direkt als Frau, wie sehen Sie das denn, dass die Ukraine jetzt tatsächlich auch darüber nachdenkt, Frauen an die Front in den Krieg gegen Russland zu schicken? Was halten Sie davon?
In den Anfangsmonaten des Krieges sahen wir ja viele Freiwillige, auch Frauen, ja, und das wurde dann geradezu auch hostilisiert von den westlichen Medien. Also da wurden auch Ehepaare gezeigt, wo beide an der Front dienen, und das sind dann sozusagen die großen Abenteuergeschichten, die wiederum in den westlichen Redaktionen ihren Niederschlag finden. Aber den verpflichtenden Einzug von Frauen, beziehungsweise, wenn ich dazu auch noch ergänzen darf, die andere Entscheidung der ukrainischen Regierung, nämlich Auslieferung all jener wehrpflichtigen Männer, die sich außerhalb der Ukraine aufhalten, wo die polnische Regierung bereits gesagt hat, ja, wir werden diese 10.000 ukrainischen Männer ausliefern sozusagen. Es geht ja nicht darum, dass man ihren Aufenthalt nur beendet, mit was die Papiere anbelangt, sondern man will sie regelrecht ausliefern. Andere Regierungen haben gesagt, nein, sie planen das nicht. Aber das alles erinnert ein wenig an Situationen, die wir aus anderen Kriegsgeschehen kennen. Ob es der Erste Weltkrieg war, ob es der US-amerikanische Bürgerkrieg war, ob es der Zweite Weltkrieg war. Es kommt ein Punkt der Verzweiflung, die Personalreserve fehlt, und dann wird zum einen die Wehrdienstfähigkeit ausgedehnt. Doch das ist ja in der Ukraine bereits erfolgt, was die Altersgrenzen sowohl nach unten als auch nach oben wurden verschoben. Auch was den Gesundheitszustand anbelangt, da ist man auch mittlerweile lockerer geworden, was die Einziehung anbelangt, und jetzt eben das Thema Frauen. Wie gesagt, die Hunderten, vielleicht auch Tausenden Frauen, die freiwillig in diesen Krieg gezogen sind und weiterhin ziehen, ist eines. Aber die verpflichtende Einziehung, vor allem wenn es um sogenannte kriegsrelevante Berufe geht, wie Ärztinnen und Pflegerinnen, das erscheint mir eher ein Verzweiflungsakt und wird langfristig natürlich auch fatale Folgen haben für die ukrainische Gesellschaft, weil diese Berufe fehlen werden. Und ich sage jetzt nicht, ich würde jetzt das nicht als Frau beantworten, ich will es wirklich nur einfach nur als Mensch beantworten. Mir erscheint es als eine Verzweiflungstat einer Regierung, die mit Rücken zur Wand steht. Und die Auswirkungen für die Bevölkerung sind grausam, völlig grausam. Mhm.
Herr Ra, teilen Sie diese Einschätzung, ein Verzweiflungsakt der ukrainischen Regierung? Sehen Sie das auch so?
Ja, anders kann man das ja nicht sehen. Wenn Frauen und versehrte Menschen, bald werden Jugendliche an die Front geschickt, weil die Devise lautet, Russland darf nicht gewinnen. Die Ukraine muss siegen. Ich persönlich weiß es nicht, aber ich glaube und ich höre auch, entsprechend, dass Zelenskys Popularität, Autorität, seine Machtposition mit solchen Schritten fällt oder sogar zerfällt. Schauen Sie, 14 Millionen Ukrainer haben das Land verlassen. Es kommt kaum mehr neue Söldner aus NATO-Staaten, um für die Ukraine zu kämpfen. Über die toten Soldaten haben wir schon gesprochen. Ich glaube, die Zeit rennt den Ukrainern in der Tat davon. Wir reden jetzt nicht über die Probleme, die Russland auch hat. Wir wollen ja hier müssen hier die Sache sehr objektiv sehen. Ich sehe den Krieg möglicherweise noch lange fortdauern als eine furchtbare Pattsituation. Wir kommen auch Erinnerungen an den Ersten Weltkrieg in die Westfront auf. Aber das will ich hier gar nicht jetzt beschwören. Ich weiß es einfach nicht. Aber ich möchte hier nur kommentieren, dass das das letzte Mittel ist jetzt, dass diese Rekrutierung der Frauen und Mädchen, was dem Selenski noch übrig bleibt, um sich die Chance eines Durchbruchs zu wahren. Allerdings muss man ja sagen, das sind doch nicht professionelle Soldatinnen. Die Ukraine hatte keine Frauenarmee in der Weise. Es hatte bestimmt die eine oder andere Frauentruppe oder Bataillon, vielleicht sogar eins. Aber die Kampferfahrenen sind entweder verletzt oder befinden sich nicht mehr an der Front. Und deshalb, ich wiederhole das, was ich davor gesagt habe. Ich sage, allmählich muss man auch in der Ukraine sich wirklich Gedanken machen, ob man wirklich auch nicht bereit ist. Dasselbe gilt auch für Putin und für Russland, hier einem Kompromiss entgegenzusteuern, weil eine Pattsituation so wie läuft, kann vielleicht das Interesse der Ukraine und Russlands eine Zeit lang stabilisieren. Sie stehen auf ihrem Interesse, sie wollen nationales Interesse, sie wollen von denen nicht los, aber es sterben einfach zu viele Menschen.
Und lassen Sie uns auch rüberblicken nach Indien, denn dort findet gerade parallel zu unserem Podcast in der indischen Hauptstadt Neu-Delhi der G20-Gipfel statt. Dort will der indische Premier Narendra Modi sich als Stimme des globalen Südens präsentieren. Der Konflikt wird allerdings überschattet von dem Konflikt zwischen dem Westen, Russland und China. Der G20-Gipfel in Indien wird auch erstmals ohne den chinesischen Staatspräsidenten stattfinden. Statt Xi kommt Ministerpräsident Li. US-Präsident Biden zeigte sich enttäuscht von der Absage. Auch Russlands Präsident Putin lässt sich vertreten. Nach Einschätzung der Europäischen Union könnte der Gipfel ohne gemeinsame Abschlusserklärung enden. Zu groß seien die Differenzen in verschiedenen Streitthemen wie Russland, Klima oder der internationalen Finanzarchitektur. Herr Ra, wie blicken Sie denn auf den Gipfel in Indien?
Vielleicht ist es der letzte G20-Gipfel, den wir erleben, weil China und Russland offen demonstrieren, dass ihnen die G20 als Format nicht mehr gefällt und dass sie ist nicht mehr als notwendig erscheinen, überhaupt dort mitzumachen, tatsächlich mitzumachen. Noch vor einem Jahr, noch vor 10 Jahren, kann ich mich erinnern, wurde die G20 als eine Ersatzveranstaltung für die G7 hochgelobt. Und es hieß, das ist die neue Weltregierung, die tatsächlich diejenigen versammelt, die auch Mitsprache haben in der globalen Politik. Anders als im UN-Sicherheitsrat, wo westliche Länder in der Mehrheit sitzen. Wir haben heute auf der westlichen Seite, wir haben eine Aufteilung der Welt. Und die wird, das ist mein Kommentar dazu, und die wird immer schärfer. Auf der einen Seite G7, wobei ich mir, wenn ich das ein Land wie Italien oder Kanada oder Japan anschaue, oder auch Frankreich, kann ich nicht davon sprechen, dass die G7 den Anspruch erheben kann, überhaupt noch eine Plattform für Großmächte oder eine Ambition für die Weltherrschaft zu erheben. Das ist lächerlich. Die NATO ja, die AUKUS ja, unter Führung der Vereinigten Staaten von Amerika. Beide Instrumente werden genutzt in Europa und in Asien, um bei AUKUS meine ich ja dieses neue Militärbündnis zwischen Australien, United Kingdom und USA in Asien zur Schwächung Chinas, so wie die NATO gegen Russland gerichtet ist. Das sind Instrumente, die weiter ausgebaut werden, aber auf der anderen Seite stoßen sie auf neue Institutionen, Organisationen, die praktisch fast schon UNO-Charakter haben auf den anderen Teil der Welt, im Global South, nämlich eine ausgebaute und verstärkte BRICS, eine Shanghai-Organisation für Zusammenarbeit, die aus meiner Sicht heute schon das größte künftige asiatische Architektur bildet. Und ja, noch die Reste der G20, wobei wir sehen, wohin das alles geht. Aber ich prognostiziere die Neuaufteilung der Welt, eine neue große Zweiteilung. Das wird für keine der beiden Seiten vorteilhaft. Die große Friedensperiode, in der wir praktisch seit dem Zweiten Weltkrieg, wenn man so will, aber dann erst richtig nach 1989, 91 gelebt haben, ist weg. Und wir gehen riesigen Gefahren entgegen, Herausforderungen, die wir kaum in der Lage sind zu meistern. Und das macht mir Angst.
Ja, Frau Kneißl, Herr Rahr sagt, das könnte womöglich der letzte G20-Gipfel sein. Teilen Sie diese pessimistische Einschätzung?
Ja, teile ich absolut. Nein, es ist eine realistische Einschätzung, absolut realistisch. Und im Zuge dieser tektonischen geopolitischen Verschiebungen, wie sie ja sowohl Präsident Putin als auch Olaf Scholz nennt, sehen wir ja, dass sich auch das Gefüge der internationalen Organisationen ändert. Also BRICS wurde belächelt als ein Forum von rohstoffreichen Staaten. Mit der Shanghai Cooperation Organization hat sich im Westen so gut wie niemand viele Jahrzehnte lang beschäftigt. Und jetzt sehen wir, dass sich's dreht. Und das G20-Forum, wie es Professor Rahr ausgeführt hat, ist ein Potpourri. Also es, damit eine internationale Organisation in irgendeiner Weise einen Entscheidungsmechanismus entwickeln kann, muss es ja auch eine Kohäsion geben zu bestimmten Themen. Und die sind in diesem Forum nicht mehr vorhanden. Die einzige Hurra-Meldung war, dass die Afrikanische Union jetzt ähnlich wie die Europäische Union auch Mitglied dieses Forums ist. Und das ist meines Erachtens also jetzt nicht wirklich der große Erfolg. Man sollte sich mit ganz anderen Themen beschäftigen, wie Versorgungsketten. Es gibt viele andere Themen, die gerade die G20 behandeln könnten, die ja entstanden sind vor dem Hintergrund Finanzkrisen, die geschaffen wurden, wenn man auch auf dem G7-Forum einsah, dass die Welt größer ist als diese Gruppe, die in den 70er Jahren entstanden war. Und ich glaube, dass Professor Rahr hier völlig richtig liegt. Es kann sich um die letzte Veranstaltung handeln, weil vielleicht kommt es noch zu weiteren Treffen und es gibt ja hier viele Arbeitsgruppen, aber wenn bestimmte wichtige Entscheidungsträger sagen, wir kommen nicht mehr, wir lassen uns vertreten, dann wird das Schule machen. Und für den Gastgeber Präsident Modi ist das natürlich jetzt auch nicht gerade erbaulich. Er nimmt das mit Fassung. Aber auch Indien hat andere Probleme als jetzt den G20-Gipfel und den wird auch dieses Forum nicht lösen können. Daher kann ich mir sehr gut vorstellen, dass sich die Dinge verschieben werden und man zukünftig sich mehr in BRICS, mehr in Shanghai Cooperation Organization Forum trifft und vielleicht hier nur als kleine Anekdote am Ende eingefügt. Als ich Ministerin wurde im Dezember 2017, bat ich den politischen Direktor um Unterlagen zur Shanghai Cooperation Organization und fragte, wie ist der Stand der Dinge, der Debatte innerhalb der Europäischen Union, wie steht Österreich dazu? Und es gab kein einziges Dokument dazu. Nicht auf EU-Ebene, nicht auf österreichischer nationaler Ebene. Und das irritierte mich dann doch sehr, weil ich dieses Thema an sich Jahre zuvor immer wieder unterrichtete. Und immer wieder darauf hinwies, also Shanghai Cooperation Organization ist in ihren Grundlagen Mitte, Ende der 90er Jahre entstanden und war zu dem Zeitpunkt bereits über 20 Jahre ein wichtiger Akteur in Fragen energiepolitischer, aber auch militärischer Zusammenarbeit zwischen den größten Energieproduzenten und den größten Energiekonsumenten. Und da sieht man dann eigentlich nur wieder die Ignoranz, Weltfremdheit in Europa, also dass man einfach vieles nicht mitbekommt und dann ist eben so ein wichtiger Akteur, darüber wird nicht mal nachgedacht, ja. Wie sehen wir das? Das passiert in Washington mehr. Also die US-Amerikaner haben sich mit der Shanghai Cooperation Organization auseinandergesetzt seit ihrer Entstehung und gesagt, ja, das passt uns nicht in unsere eigene Pazifikpolitik, aber in Europa hat man nicht mal darüber nachgedacht.
Herr Rahr, teilen Sie diese Einschätzung? Ist der Westen ignorant und weltfremd?
Der Westen hat ganz seltsame Politiker derzeit überall an der Macht in der Europäischen Union. Ich halte zum Beispiel die USA für viel strategisch. Dort gibt es auch ganz andere Institutionen, ganz andere Thinktanks. Und auch in den amerikanischen Medien kommen doch alternative Ideen, alternative Vorschläge ständig vor. Man liest darüber. Also da gibt es scheinbar Debatten auch abseits hier dieses Mainstreams, die legalisiert sind, die man führen kann. In Europa ist das alles nicht der Fall. Wir haben eine Art Cancel Culture entwickelt, die betrifft heute leider Gottes unsere strategischen Institute, wo nur eine Meinung vertreten werden kann. Die Medien sind, ich will wirklich nicht das Wort gleichgeschaltet benutzen, weil das ein DDR-Begriff ist oder ein sowjetischer Begriff ist, aber manchmal scheint es so, dass die Medien alle wirklich nur auf einer Linie liegen und alles nur aus einem Blickwinkel betrachten. Und ich bin immer Kritiker gewesen, dafür wurde ich auch immer sehr kritisch gesehen, hier in Deutschland und Europa ein Kritiker dieser werteorientierten Außenpolitik. Es ist nichts Schlimmes, im Gegenteil, an unseren demokratischen liberalen Werten, aber sie können nicht zum Maßstab unseres geopolitischen und unseres strategischen Handels gemacht werden. Das ist völlig illusorisch. Und ja, das konnten andere Länder vielleicht belächeln, wie die Chinesen, die Inder, die Brasilianer, die Südafrikaner oder die Russen. Jetzt ist bitterer Ernst. Diese Wertepolitik, der sich Europa verschrieben hat, weil Europa von sich aus sagt, die Europäische Union, wir sind kein wirklich internationaler geopolitischer Akteur. Wir sind auch keine Wirtschaftsmacht mehr, wie wir vielleicht waren oder teilweise. Wir sind eine Wertegemeinschaft, eine Wertemacht. Und andere müssen sich an unseren Werten orientieren. Unsere Außenpolitik ist eine feministische, eine Wertepolitik. Andere haben sie nicht nur zu akzeptieren, haben entsprechend mitzumachen. Weil ansonsten werden wir mit diesen Ländern keine Freundschaften, keine Partnerschaften schließen wollen. Das ist fatal. Ich finde das absolut fatal, wohin das alles geht. Und das führt natürlich dazu, dass sich große Länder in Asien, übrigens überholt Asien, im 21. Jahrhundert Europa ganz sicher, das ist nicht das, was ich jetzt behaupte, sondern das schreiben praktisch kluge Experten schon seit Jahren. Es wird so sein, das asiatische Zeitalter bricht ein vor unseren Augen, Europa wird schwächer. Es wird natürlich nicht untergehen, aber es wird schwächer und darauf muss man sich einstellen in Europa, auf die Stärken Asiens, auf möglicherweise Dominanz Chinas, Indiens, der Türkei, aber auch der arabischen Staaten. Und man muss entsprechend deren Interessen jetzt in Kauf nehmen und mit ihnen an ganz anders reden und einen neuen Multilateralismus schaffen, damit wir gemeinsam eine Friedensordnung auf diesem Planeten schaffen, der dann versuchen wird, schlimme Kriege zu verhindern.
Herr Rahr, ich würde sagen, das sind starke abschließende Worte. Ich bedanke mich bei Ihnen beiden für diesen wirklich sehr spannenden Podcast hier heute und freue mich schon auf die nächste Folge von Unipolar Multipolar, der Podcast für Geopolitik. Ciao.
Unipolar Multipolar, der Podcast für Geopolitik.